Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Kollektives Aufatmen nach diesem wichtigen Werder-Spiel in Wolfsburg. Die Grün-Weißen entführen drei ganz wichtige, vielleicht auch etwas dreckige Punkte und können sich Stand jetzt über Tabellenplatz 13 freuen. Denn wenn Daniel Thun über einen schweren Rucksack spricht, und das tut er ja gerne mal, dann war das heute auf jeden Fall Übergepäck. Es ist Justin Ginmar, der in der 68. Minute für das 1:0 in der zweiten Halbzeit sorgt. Torwahrscheinlichkeit 6%. Da fallen mir so ein bisschen die Underdog-Sportfilme ein. Da wird scheinbar Unmögliches möglich, weil es plötzlich einfach läuft. Aber ich schweife ab und das sollte gar nicht passieren, denn in der Leitung nun der Arnold Schwarzenegger der Deichstube, mein Kollege Bjarne Vogt. Der ist nämlich so stark, dass er seit Tagen 10 Bälle zeitgleich in der Luft hält. Bjarne, erstmal moin, was ist denn da los bei dir?
Sag mal. Ja, moin. Also als Arnold Schwarzenegger wurde ich tatsächlich noch nie betitelt. Das ist das erste Mal jetzt. Weiß ich auch noch gar nicht, wie ich mit dem Vergleich umgehen soll. Trotzdem danke ich dir erstmal. Ja, ist einfach viel los. Einfach viel los gerade. Malte im Urlaub, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Im verdienten Urlaub, sehr, sehr verdienten Urlaub. Und dementsprechend gibt es einfach viel zu erzählen, viel zu berichten. Wie gesagt, Wolfsburg, das ganze Erlebnis heute, wir dröseln es ja jetzt auch nochmal auf, hat auch viele Geschichten mitgebracht. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwie ganz, ganz viel erlebt gerade. Ich meine, wir müssen ja nur mal hinterfragen, wo du gerade bist, ne?
Also nach so einem Spiel hast du auf jeden Fall so viele Falten wie Arni. Übrigens, das war aus meinem Mund ein Kompliment. Ich bin nämlich seit Jahrzehnten der größte Arni-Fan, der auf diesem Planeten durch die Gegend rennt. Alterstechnisch weiß ich, kommst du nicht ganz so gut dabei weg. Gut, lassen wir das. Genau, also es ist tatsächlich so, wie du sagst, es war zwischen uns noch nie so viel Distanz in diesem Podcast. Nicht inhaltlich, aber von der Strecke her. Und das ist auch der Grund, warum der Nachspieldeich heute vielleicht mit einer etwas anderen Atmo daherkommt. Ich bin nämlich gemeinsam mit der Familie in einem Hotelzimmer in Mexiko und die versuchen sich jetzt während dieser Aufzeichnung sehr ruhig zu halten. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Also sollte zwischendurch mal so eine Klospülung durchgluckern, wundert euch nicht, das ist die Tex-Mex-Version, die ihr heute bekommt. Ja, und ich kann sagen, wir hatten eine total charmante Anreise. Mein Riesenthema war ja, ich konnte tatsächlich zum ersten Mal seit 4 Jahren das Werder-Spiel nicht sehen. Mit mir waren aber andere Leidensgenossen, denn prompt die Reihe hinter mir war besetzt mit rund 4 Werder-Fans. Und die haben, genauso wie ich, einen Live-Ticker bekommen in den Flieger. Ich von meiner Familie und von der lieben Freundin Laura, den ich an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte. Also so habe ich gefährliches Halbwissen, das ich heute mitbringe in den Nachspieldeich. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir haben aber eure Expertise reinbekommen und das ist gut so. Über die 0160 9821 3x die 8 und die 4 habe ich selbst in Mexiko empfangen. Und was soll ich sagen? Arriba, lass mal drüber schnacken. Bevor wir allerdings über die gelöste Stimmung nach dem Spiel sprechen, sollten wir die unschuldigen Szenen vor dem Spiel in den Blick nehmen. Da war ja einiges los, Bjarne. Die Mannschaft heute musste ohne die Unterstützung der Ultras auskommen. Da gab es mächtig Ärger in Wolfsburg. Von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans sowie Ordnern und Polizei war die Rede. Was genau war da denn los? Es gab ja scheinbar sogar ein paar Festnahmen.
Vollkommen richtig. Bevor ich drauf eingehe, erstmal ganz kurz nochmal Respekt dafür, dass du das in deinem Urlaub machst. Ich sitze hier übrigens gerade auch noch nachts. Also wir nehmen das Ganze nachts auch von Samstag auf Sonntag. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, was wir auf uns nehmen sozusagen für den Nachspieler. Ich will es nur einmal kurz gesagt haben, nicht damit es unten hinten runterfällt. Jetzt aber ganz gern zu den Szenen. Ist vor dem Spiel sozusagen alles passiert. Ganz wichtig am Anfang, ich war nicht dabei. So alles, was ich jetzt sozusagen erzähle, ist das, was man über die Fanvertretung gehört hat, über die Polizei, über den VfL Wolfsburg selbst oder auch über Werder Bremen oder was uns durch Videos sozusagen durch Fanzuschriften zugespielt wurde. Da muss es eben unter anderem, beziehungsweise soll es so gewesen sein, dass Fans versucht haben, aus der aktiven Fanszene Sachen mit ins Stadion rein zu schmuggeln, so heißt es laut des VfL Wolfsburg. Um was es sich genau geht, ob es um Fahnen, um Pyro geht, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und da soll es sozusagen ein paar Ordner darauf aufmerksam gemacht worden sein. Und da kam es dann eben zu handfesten Rangeleien, Auseinandersetzungen zwischen der aktiven Fans, Fanszene und Ordnern, was am Ende ja sozusagen die Polizei auf den Plan gerufen hat, die dann dazu kamen, auch sehr, sehr massiv doll eingegriffen haben sollen. Es soll mehrere Festnahmen, rund um die 10 Festnahmen gegeben haben. Es sollen mehrere Ordner sowie auch Polizisten leicht verletzt gewesen sein, weiterhin aber dienstfähig, so heißt es laut der Polizei. Ja, sehr, sehr unschöne Szenen, die am Ende das Ganze zum Ergebnis hatten, dass die aktive Fanszene entschlossen hat, nicht ins Stadion weiterzugehen, sondern eben rund um dieses Stadion auf dieser Treppe weiterhin zu verharren. Laut der Polizei wäre es denen möglich gewesen, weiterhin ins Stadion zu gehen. Das ist aber am Ende nicht passiert, sodass eben ja mehrere Teile des Auswärtsblocks leer geblieben sind. Es ist ein ganz komischer Fall, den es jetzt weiter zu beleuchten gibt. Ich habe auch bei Werder nochmal heute Abend nachgefragt. Die sagen, hey, wir wollen das auch erstmal tiefgründiger bzw. vollumfänglich analysieren, bevor wir da unsere erste Beurteilung und Analyse zu abgeben. Die bisherigen Aussagen der Polizei und der Fanvertretung könnten konträrer nicht sein. Deswegen habe ich versucht, sie beide mal hier so ganz kurz bzw. auch in unserem Text darzustellen. Es soll, wie gesagt, sowohl von der Fanszene Verfehlungen gegeben haben gegenüber den Ordnern, als aber eben auch von der Polizei ja sehr, sehr massiv doll eingegriffen worden sein. Es ist unter anderem zu hören von Schlägen, Tritten gegen Personen, die auf dem Boden lagen. Auch das belegen Videos, die wir gesehen haben. Also es ist irgendwo wahrscheinlich am Ende wieder die Wahrheit in der Mitte. Sehr komischer Fall, der leider einen Fadenbeigeschmack auf dieses ganze Event irgendwie wirft.
Ja, und ist des Fußballs nicht würdig, muss man sagen. Also so sollte man den Samstagnachmittag nicht verbringen. Es gab Provokationen und genau das, was du sagst, haben wir übrigens auch eingefangen von euch, denn wir haben unterschiedliche Beobachtungen bekommen. Eine zum Beispiel von Matthias aus Ostfriesland, er schreibt, zur Kartenvergabe wurde bei euch schon berichtet, die Schikane setzte sich vor dem Stadion Toren fort. Ein Tor, ein Drehkreuz für über 3000 Fans im Gästeblock, wir waren 90 Minuten vor Anpfiff vor den Stadiontoren und erst 5 Minuten vor Spielbeginn auf den Rängen, nicht im Ultrablock. Schikane pur, darauf angesprochene Ordner, selber schuld, was kritisiert ihr auch unsere Kartenvergabe? Ich gehe seit 50 Jahren in ganz Deutschland zu Bundesligaspielen, so etwas Fieses habe ich noch nicht erlebt. Und Jan-Peter aus Hoppegarten wiederum hat einen Drehkreuzen ähnliches erlebt, aber auch das hier. Genau vor uns haben leider 5 junge Männer ohne Fanutensilien in grauen Hoodies mit schwarzen Westen sofort, als sie am Drehkreuz durch waren, Ordner angegriffen. Polizei schritt ein und leider wurden nicht die richtigen festgenommen. Dann protestierten die Ultras gegen die Festnahmen und blieben im Stadion fern. Das hast du ja gerade schon erzählt. Ja, grundsätzlich stellt man sich da die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass einerseits Fans von gezielter Schikane und organisatorischem Versagen berichten, während es zeitgleich zu Gewaltvorfällen kommt? Und wo liegt aus deiner Sicht die Verantwortung? Liegt die grundsätzlich bei den Vereinen, bei den Sicherheitskräften oder auch bei Teilen der Fanszene selbst? Das ist schwierig zu beantworten, denke ich, oder? Aber grundsätzlich sollten sich da alle mal an einen Tisch setzen.
Definitiv, absolut. Es werden tiefergehende Probleme sein. Wie gesagt, die Innenministerkonferenz, die im Dezember in Bremen stattgefunden hat, die nicht so wirklich viele Ergebnisse mit sich gebracht hat, ist immer noch auch ein Teil dieses ganzen Problems, ne? Es werden auch jetzt wieder weitere Minister, die sich in den letzten Tagen ja dazu geäußert haben. Auch das sind Vorwürfe der Fanvertretung, dass man versucht, nur immer wieder diese ja Szenarien sozusagen erst aufkommen zu lassen, dass es zu Ausschreitungen kommt, damit man eben bei der nächsten Innenministerkonferenz wieder Argumente hat, hey, es ist ja eigentlich gar nicht alles so sicher beim Fußball. Es lässt sich alles nicht überprüfen. Deswegen möchte ich immer damit ganz vorsichtig vorgehen. Nochmal, das sind Behauptungen, die getroffen werden. Ob die genau 1:1 so stimmen, ich war nicht vor Ort in dem Moment. Ne, wir haben eben 2 Schilderungen gehört. Sehr, sehr wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen und ich glaube, dass alle Beteiligten, sowohl die aktiven Fanszenen, als auch die Polizei, als auch die Vereine, als auch die Sicherheitsfirmen ja massiv dazu aufgerufen werden sollten, sich weiter nochmal an einen Tisch zu setzen und zu Lösungen zu kommen, weil das möchte am Ende niemand. Jeder von uns gefährt am Ende in dieses Stadion, um ein Bundesligaspiel zu sehen, möchte ein schönes Event haben zusammen, möchte den Verein unterstützen, in dem Fall als Fan, für den man da anreist und das konnten eben nicht alle und das schadet den Personen selbst, das schadet dem Verein selbst, schadet der Stimmung und das, glaube ich, sollte das Ziel sein, dass es so nicht weitergeht, aber es ist ein sehr tiefgreifendes Problem, definitiv.
Aber grundsätzlich kann man allen Seiten zurufen, Leute, fahrt die Provokationen runter. Es muss nicht sein, denn das erzeugt dann wieder weitere Provokationen und Gewalt und das will kein Mensch. Das haben wir jetzt damit auch klar gemacht. Und ja, du hast es gerade gesagt, es ist ein tiefgreifendes Thema, das seit Jahren von der Politik auch behandelt wird und deswegen wollen wir uns dem jetzt auch nicht weiter widmen, denn wir können es gerade hier nicht lösen. Aber ich finde, ein Plädoyer darf an dieser Stelle auch sein. Lass über das Spiel selbst sprechen mit Olli aus Breustedt. Der hat sich gemeldet und hat gesagt, wichtiger Dreier heute. Zusammengefasst konnte man den Unterschied zwischen einer zusammengetrommelten Mannschaft ohne Herz und einer mit Herz sehen. Vorne war nicht viel los, aber hinten und im Mittelfeld wurde einfach stark gespielt. Bittencourt, Puertas, stark, Friedel, richtig körperlich unterwegs, top. Ja, da kann ich dich einfach schlichtweg nur fragen, weil ich selbst nicht gesehen habe. Deckt sich das denn mit dem, was du gesehen hast?
Es trifft es auf jeden Fall. Heute hat die Mannschaft gewonnen, die über den Kampf es noch mehr gewollt hat. Nicht die, die spielerisch besser war, nicht die, die mehr kreative Ideen, Lösungen parat hatte, überhaupt nicht, sondern die es wahrscheinlich, wie gesagt, am Ende über den Kampf mehr gewollt hat. Und Werder hat defensiv über die weite Strecken des Spiels bis auf eine Phase vor der Halbzeit wenig bis kaum etwas zugelassen. Besonders das Zentrum, die vier Spieler, die eben auch angeklungen sind, haben es wirklich körperlich gut gemacht. Es hat trotzdem, ja, meiner Meinung nach schon 45 Minuten gebraucht, bis Werder richtig ins Spiel gekommen ist oder besser ins Spiel gekommen ist. Auch das war danach Thema. Daniel Thun hat es benannt, dass es in der Halbzeit auch mal ein bisschen lauter geworden ist. Hat er tatsächlich preisgegeben, dass es auch mal ein bisschen, ja, geknallt hat in der Werder-Kabine, weil eben nicht alle wirklich zufrieden waren mit dieser ersten Hälfte, auch nicht zufrieden sein konnten. Die Abstimmungsprobleme waren deutlich zu sehen. Wie soll es aber auch anders sein, fairerweise? Es fehlten 10 Spieler verletzt. So, dass da im Rhythmus mit dem Senelin, Jens Day, das gesamte kompakte Mittelfeld, was seit Jahren dort zusammenspielt, nicht da ist, dass da Abstimmungsprobleme da sind, irgendwo gehört das auch dazu. Man hat eben Glück, dass Bio Backhaus, da sprechen wir ja später auch nochmal drüber, Werder eben mit 2 super Paraden in diesem Spiel hält und man in der Nacht der Halbzeit eben sich verbessert gezeigt hat, früher höher angegriffen hat und dadurch am Ende noch besser energetischer ins Spiel gekommen ist, wie es Daniel Thun genannt hat, und am Ende eben diesen einen Treffer mehr macht. Ist nicht schön, sieht nicht toll aus, ist aber am Abstiegskampf fairerweise auch irgendwo egal.
Das klingt ja fast ein bisschen so, als hättest du dich mit dem Tobi Escher abgestimmt. Habt ihr aber gar nicht. Denn Herr hat uns das nämlich mit dem Kampf auch angeführt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Erhofft euch keine allzu tiefschürfende taktische Analyse von mir, denn dieses Spiel war geprägt vom Abstiegskampf mit großer Betonung auf Kampf. Werder Bremen hat in der bekannten 4-3-3 Formationen begonnen. Sie haben defensiv häufig ein 4-4-2 gewählt, sie sind aber nicht das allerhöchste Risiko gegangen. Meist verblieb Werder in einer relativ passiven Ordnung. Wolfsburg war da etwas aktiver im Spiel. Sie haben mit Wind häufig in den Mittelstürmer etwas zurückgezogen. So haben sie in einem 5-2-1-2 gepresst. Das war ein sehr gutes System, um Werder den Weg ins Mittelfeld abzuschneiden. Und deswegen hatte auch Wolfsburg in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, weil sie selbst mit der Dreierkette gegen die 2 Bremer Stürmer in der Abwehr den Ball laufen lassen konnten. Das konnte Werder nicht so gut, weil Wolfsburg sehr gut eingestellt war auf das Aufbauspiel. Nach der Pause hat Werder ein bisschen mehr Risiko gewagt. Sie sind häufig in ein 4-3-3-Pressing gegangen. Ich finde, das hat dann vor allen Dingen mit Felix Agu sehr gut funktioniert. Felix Agu ist von außen nach vorne geschoben, hat mit die Dreierkette angelaufen. Grüll auf der anderen Seite ist etwas tiefer gefallen, hat mit dafür gesorgt, dass hinten in der letzten Linie die Kompaktheit gewahrt bleibt. Das fand ich dann gut. Damit haben sie auch dann das Spiel ein bisschen weiter aus der eigenen Hälfte raustragen können. Aber nach vorne war es eben geprägt dadurch, dass Werder Stay gefehlt hat, dass die Tiefe gefehlt hat, dass Wolfsburg auch gut verteidigt hat. Der Führungstreffer war dann so ein bisschen aus dem Nichts heraus und danach hat Werder es aber mit einer tiefen Verteidigung gut gemacht, weil sie eben das gemacht haben, was ich eingangs betont habe. Sie haben sich reingefeigtet, sie haben die Zweikämpfe angenommen, Backhaus hatte jede Flanke rausgefaustet, die reingekommen ist. Und dann war es auch verzeihbar, dass man taktisch vielleicht jetzt nicht den Monster-Matchplan wie zuletzt häufig erlebt, da gesehen hatten, sondern eben Wolfsburg einen Kampf geboten und auch davon profitiert, dass Wolfsburg offensiv sehr, sehr harmlos blieb.
Ja, Tobi, vielen Dank, oder wie man hier zu sagen pflegt, muchas gracias. Ja, reicht es denn jetzt eigentlich, den Klassenerhalt nur über Kampf zu erzwingen, oder wird dich die fehlende Qualität, der lückenhafte Kader am Ende immer wieder einholen, Bjarne? Also wir gucken jetzt damit auf die Spieltage bis Ende Mai, oder Mitte Mai ist die Saison zu Ende. Weil das ist ja die große Frage, weil ich meine, die Qualität wirst du ja in der Breite nicht mehr herstellen können, vor allem nicht, du hast es gerade gesagt, mit so einem ausgedünnten Kader.
Definitiv, gut, die Hoffnung ist schon da, dass einige von den Spielern nach dieser Länderspielpause, die Werder halt jetzt richtig gut tut, diese 2 freien Wochen, ein paar Spieler wieder zurückkommen, namentlich natürlich Jens Day mit der Gelbsperre, ein Senelin, der dann wieder fitter sein soll, ein Amos Pieper, vielleicht sogar ein Jovan Milosevic, auch wenn der wirklich echt starke Rückenprobleme hat, wie wir gehört haben, also da ist es nicht mal eben nur mit einer kleinen Wirbelverrenkung getan, sondern es ist schon echt einiges angeknackst worden. Da muss man sich das nochmal anschauen, trotzdem würde das Werder natürlich enorm weiterhelfen. Mitchell Weiser, der noch irgendwo in der Pipeline ist. Zu deiner ersten Frage, ja, ich weiß gar nicht, ob es ist, glaube ich, aktuell nicht der Zeitpunkt, um nach schönem Fußball zu rufen. Und ich glaube, dass die letzten beiden Spiele sind die passenden Spiegelbilder dafür. Das hat die Heimpartie gegen Mainz. Mainz hat ja auch keinen guten Fußball gespielt, hat es aber clever gemacht, war effizient vorne, hat hinten sehr, sehr gut gestanden und hat halt eben diese Tugenden an den Tag gebracht, die du brauchst, um im Abstiegskampf ein gutes Spiel zu machen, ein ausreichendes Spiel. Gutes Spiel reicht gar nicht, ein ausreichendes Spiel. Und das hat Werder in Wolfsburg nichts anderes getan. Man hat auf den Fehler des Gegners gelauert, man hat hinten nicht viel zugelassen und hat selber versucht, nach vorne zwar das Nötigste irgendwie zu kreieren, aber hat sich besonders über den Kampf definiert. Und ich glaube, das ist das, was du aktuell brauchst. Ob es jetzt wirklich dafür reicht, die nächsten 7 Wochen noch dann so viele Punkte zu holen, ist schwer zu prognostizieren zum jetzigen Zeitpunkt. Aber nochmal, in der jetzigen Phase, in der Werder steckt, aus der sie auch gekommen sind die vergangenen Monate, ich würde super gerne mir auch einen schönen Fußball im Stadion angucken, aber ich glaube, es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Ja, du hast es gesagt. Also um Schönheit geht es nicht. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass die Leistung schlichtweg nicht so daherkommt wie ein Börsenkurs. Es ist momentan einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit den Grün-Weißen. Heute freuen wir uns. Sehr wichtige 3 Punkte eingefahren. 7 Punkte Abstand auf Wolfsburg. Und dann war die Stimmung ja noch wahnsinnig gelöst nach dem Spiel. Ganz einfach, weil Leo Bittencourt das 300. Bundesligaspiel feiern konnte. Wie entspannt insgesamt hast du die Mannschaft denn hinter den Kulissen erlebt?
Ja, sehr, sehr entspannt, beziehungsweise sehr gelöst, einfach wie du es gesagt hast. Viel Druck abgefallen von allen Beteiligten. Clemens Fritz hat auch gesagt, ey, die letzten 25 Minuten auf der Tribüne war ich schon sehr, sehr angespannt. Also ist ja jetzt dann auch sozusagen morgen am Sonntag, wenn die Folge rauskommt, im Doppelpass, habe ich ihm hinten raus noch gesagt, du, da lässt sich's doch deutlich einfacher, glaube ich, in eine Talkshow setzen, meint er ja. Es hätte er zwar vorher nicht so gewusst, ob das jetzt alles so gut geht, aber es ist ihm sichtbar oder spürbar gewesen, dass er sich sehr darüber gefreut hat, dass er morgen jetzt nicht über Niederlage sprechen muss oder am Sonntag über Niederlage sprechen muss. Ansonsten, die Spieler waren gut drauf. Eine ganz schöne Szene eigentlich noch. Wir haben mit Mio Backhaus oder wollten mit Mio Backhaus sprechen. Der hat auf uns gewartet, auf das Interview, weil Leo Bittencourt eben zuerst dort stand. Und Backhaus hat sich im Hintergrund eine Cola geholt und die getrunken und sich auf den Boden gesetzt. Und im Hintergrund lief sozusagen nochmal die Highlights des Spiels auf einem Monitor und sagte irgendwie ganz laut so, ey Mensch, guckt euch mal die Paraden von diesem Keeper an mit einem großen Schmunzeln, weil er da selber gerade zu sehen war mit seinen 2 Klasse-Paraden. Und Leo Bittencourt drehte sich nur um und sozusagen schmiss irgendwas Kleines nach ihm, irgendein Papierkügelchen, und sagt, ey Mensch, du bist halb so alt wie ich, seh zu, dass du aufstehst. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was für eine lockere, gelöste Atmosphäre nach dem Sieg vorgeherrscht hat, was auch vollkommen normal ist. Nochmal, dafür kennt es die Mannschaft fairerweise in den letzten Monaten zu selten, so ein Erfolgserlebnis zu feiern.
Ja, brauchst du auch mal für die Erdung. Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Klaus findet diese Worte hier. Boah, Werder-Fan sein, was ist das eigentlich für ein masochistisches Hobby? Zittersieg, egal. Kleine Kritik, es ist und bleibt alles oft zu ungenau und überhastet. Sie können ja kombinieren, nur zu selten. Und diese Kleinigkeiten stören das Aufbauspiel und somit zu wenig Gefahr im letzten Drittel. Ach ja, unsere gute alte Baustelle. Nochmal gefragt, Bjarne, welche Stellschrauben siehst du denn im Spielaufbau, um diese Ungenauigkeiten, die Hektik abzustellen und vor allem auch die vorhandene Kombinationsqualität häufiger auf den Platz zu bringen? Also mehr Schub braucht's nach vorne. Die Frage stellen wir jede Woche und deswegen tue ich es auch wieder. Was müssen wir vorne tun, damit mehr Tore fallen oder überhaupt Tore zu sehen sind?
Also erstmal kann ich Klaus da zustimmen und genau sagen, natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt jetzt danach. Ne? Es war ein sehr wichtiger Sieg im Abstiegskampf, im Kampf um den Klassenerhalt. Es ist das der 3. Sieg in den letzten 4 Spielen, aber auch nochmal da gegen Gegner eben, gegen die beiden Letzten der Tabelle und gegen Union Berlin, wo du 75 Minuten in Überzahl warst. Trotzdem musst du die Spiele am Ende gewinnen. Das darf man hier auch lobend anerkennen und trotzdem gebe ich absolut recht, es ist bei weitem nicht alles schon plötzlich gut rund um diese Mannschaft. Und im Aufbauspiel ist das große Thema, wo Werder eben zu wenig Lösungen findet, wo du nicht diesen einen Spieler hast, das Aufbauspiel wirklich an sich reißt. Ein Senelin kann es zu seinen besten Zeiten, die hatte er in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht. Jetzt fehlte er in Wolfsburg unter anderem. Ein Cameron Poyatas war relativ bemüht, da irgendwie viel zu versuchen, aber es ist auch nicht derjenige, der den Ball wirklich mal durch ein größeres Dribbling auch mal nach vorne schleppt. Viele Bälle heute von Marco Friedl, den ich sonst sehr, sehr gut gesehen habe, defensiv mit Niklas Stark zusammen, aber viele lange Bälle kamen von ihm nicht an. Niklas Stark ist eben nicht der Aufbauspieler und das ganz große Problem, was ich bei Werder sehe, ist, du hast halt vorne eben nicht diesen einen großgewachsenen Mittelstürmer, wenn Jovan Milosevic nicht dabei ist, sodass du eigentlich auch keinen Ball mal wirklich langschlagen kannst. So wie bei Füllkrug damals, der legt einfach mal mit der Brust, mit dem Kopf einen ab und plötzlich bist du im letzten Drittel. Das muss gar nicht immer schön aussehen, muss nur effektiv sein. Das hat Werder aber aktuell nicht. Das heißt, du versuchst alles flach von hinten rauszuspielen. Ja, das kann mal gut gehen, das kann aber auch mehrere Male nicht gut gehen, wie wir es in dieser Saison schon gesehen haben. Und da wird Ob es in dieser Saison noch was Besseres gibt, wage ich zu bezweifeln. Da müsste eben, wie gesagt, ein Milosevic zurückkommen und dadurch irgendwie sich nochmal ein Spiel neu aufgestalten. Ansonsten wird das das große Thema im Sommer sein, hoffentlich dann für die erste Liga, für die Kaderplanung, den Kader wieder so zu organisieren, dass du sowohl in der letzten Reihe als auch in der vordersten Reihe Spieler hast, die du für unterschiedliche Spielaufbaus benutzen kannst und die unterschiedliche Repertoires haben.
Wer heute auf jeden Fall on point war, wer für den erlösenden Moment gesorgt hat, das war Justin Ginma in der 68. Ein abgefälschter Schuss, der Ball geht präzise neben den Innenpfosten. Das nehmen wir erstmal so. Ich habe es eben schon gesagt, die Torwahrscheinlichkeit lag bei 6%. Dabei hat er sich in den vergangenen Partien ja eher schwer getan mit dem Toreschießen. Bei aller Freude über das 1:0 müssen wir daher auch so ein bisschen auf die Spaßbremse treten. Was braucht Justin Ginma, um da jetzt anzuknüpfen, um im nächsten Spiel genau das wieder zu zeigen?
Daniel Thun hat auf ihn angesprochen gesagt, endlich hat er das Tor gemacht. Ich glaube, das trifft es ganz gut, dieses endlich, was aus ihm rausgerutscht ist, nach vielen vergebenen Chancen in den letzten Wochen. Clemens Ritz hat auch danach das eigentlich betont, er muss klarer werden in seinen Aktionen immer noch. Er hat so viele Räume, die er eigentlich beläuft mit seinem Tempo, nochmal, wo er ein Unterschiedsspieler in dieser Bundesliga sein kann, das sagen wir hier auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, das ist ein Thema seit Monaten, seit Jahren wahrscheinlich schon, aus denen er einfach zu wenig macht, weil er nicht schnörkellos genug agiert, weil er nicht präzise genug in seiner Entscheidungsfindung im letzten Drittel ist. Das Tor am Ende des Tages ist auch abgefälscht, aber so ein Glückstor brauchst du einfach mal. Das brauchte Werder heute eigentlich doppelt abgefälscht, die Hereingabe von Felix Agu schon und am Ende der Schuss von Justin Ginma auch nochmal. Wird allen Bremern total egal sein. Am Ende war der Ball drin und es gilt aber für ihn weiter daran, an dieser Entscheidungsfindung im letzten Drittel zu arbeiten und noch schnörkelloser zu sein, weil ansonsten ist auch viel brotlose Kunst, viel Stückwerk dabei irgendwie, was du nicht richtig gebrauchen kannst. Dass er aber per se ein Spieler, an sich ein Spieler ist, der immer für Gefahr sorgen kann. Ich glaube, das sieht jeder im Stadion, vor dem Fernseher und auch intern so. Manchmal verzweifelt man eben an ihm. Trotzdem war er heute am Ende der entscheidende Mann. Das darf man eben auch nicht unter den Tisch kehren.
Wie ist der denn eigentlich so mental beisammen nach den letzten Spielen, wo er wirklich teilweise 20-Meter-Schüsse übers Tor hatte und eben manchmal auch knapp dran vorbei, aber das demoralisiert dich ja auch am Ende.
Definitiv, aber Justin Ginma ist, glaube ich, schon jemand, der sehr, sehr selbstkritisch ist, aber sehr ehrlich zu sich, ist auch sehr ehrlich immer in den Interviews danach, kein Blatt da vor den Mund nimmt, der aber definitiv intern immer noch die Unterstützung genießt, dass man halt sein Potenzial sieht und dass auch beim Trainer jemand, mit dem Trainer jemanden hat, der ihn zwar immer wieder ein bisschen zwickt und auch immer mal wieder ein bisschen pusht, auch öffentlich, wie gesagt, immer wieder sagt, hey, das und das gefällt mir nicht, das kann er besser, auch in Trainingseinheiten ihn auffordert und vielleicht ist das ganz gut aktuell, dass er das so ein bisschen braucht, so ein ich will jetzt nicht sagen, tritt in den Hintern wäre zu viel, aber wie gesagt, immer mal wieder so ein Zwicken. Und trotzdem macht das natürlich was mit dir, wenn du diese Chancen nicht machst über viele, viele Wochen. Und deswegen wird es umso mehr ihm gut getan haben, dass egal wie, ob abgefälscht oder nicht, am Ende halt eben diese Kugelleute drin
war. Schnörkellos und stringent war Mio Backhaus. Der hatte den dicken Anteil am Erfolg. Der hatte viele Paraden in der Partie, hat dafür gesorgt, dass die Werder-Jungs im Spiel geblieben sind. Es gab die eine Szene in der 45. plus 2, da hat er den ersten Ball von Lindström abgewehrt mit den Fingerspitzen an die Latte. Das war ja so ein Moment, da hätte das Spiel auch kippen können. Alex aus Ohr-Erkenschwick findet, und Alex, du hast das wahrgenommen, dass ich es nicht Ohr-Erkenschwick genannt habe. Das hat er bitte nochmal betont. Das wird mit OE geschrieben, da kommt man ja irgendwie drauf, ne, dass das ein Ohr ist. Aber es ist Ohr-Erkenschwick. kennst du den Ort, Bjarne?
Nee, leider nicht. Noch nie gewesen in meinem Leben. Aber freut mich trotzdem, dass man uns anscheinend dort hört und in den Podcast reinschaut. Umso schöner tatsächlich.
Du meinst, dass man uns dort empfangen kann, oder wie?
ja, gut, aber empfangen. Also wenn wir beide in Mexiko und nachts hier in Bremen aufnehmen können, dann muss man uns auf der ganzen Welt auch empfangen können. Das gehört ja dazu. Deswegen, dafür geht es ja um das schönste Thema auf der Welt, Werder Bremen. Genau. Also deswegen ist er aber umso schöner. Liebe Grüße nach
Ohr-Erkenschwick.
Ohr-Erkenschwick. Jetzt habe ich schon fast Ohr-Erkenschwick. Siehst du? Also, mach schnell mit der Frage weiter.
Vorher will ich dem Alex nochmal zurufen. Schreib uns nochmal 3 Highlights, die man machen kann in Ohr-Erkenschwick. Vielleicht kommen wir dann mal vorbei und machen dann Live-Podcast. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Jetzt aber wirklich zu deinem Kommentar, weil wir schweifen gerade kolossal ab. Werder hat kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber das war wohl auch nicht zu erwarten. Dafür war es eine konsequente und starke Defensivleistung. Und Mio, der mit seinen Superparaden die Null festgehalten hat, ist für mich der Man of the Match. Ja, eindeutig. Das unterstreichst du auch mit deiner Note. Der hat gestanden wie eine Wand, der Junge. Also eine 1,5 hat er, glaube ich, von dir bekommen, oder?
Absolut, absolut. Ja, wäre das beste Mann auf dem Platz. Diese entscheidende Parade, die du eben schon hervorgehoben hast, glaube ich, 15, 30 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, die er wahnsinnig gut hält, gegen die Latte noch diesen Ball lenkt, aus kürzester Distanz. Und da hätte es wirklich nach hinten losgehen können, wenn du da den Gegentreffer fängst, so kurz vor der Pause, dann kann das Spiel in eine ganz andere Richtung kippen. Und deswegen nicht nur da, sondern auch allgemein bei Flankenecken, wo er auch immer mal unsicher war in der Saison, super gut immer wieder rausgekommen, immer nochmal an den Ball gekommen, nochmal weggefischt, machte wirklich einen guten Eindruck. Heute wurde im Nachgang von allen überschwänglich gelobt. Er ist gar nicht so derjenige, der das immer so selber für sich tut. Also die Szene, die ich vorhin beschrieben habe, wo er da mal mit der Kohle auf dem Boden saß, das war eher schon eine Ausnahmesituation. Im Interview danach habe ich ihn gefragt, ob das vielleicht sogar seine beste Leistung für Werder war. Und da hat er gesagt, ach du, so genau weiß ich gar nicht die ganzen Leistungen mehr. Ich glaube, es war eine ganz gute. Es war eine der besseren, so in die Richtung, sagte er. Und Daniel Thun hat ihm am Ende dafür dann nochmal richtig geadelt und gesagt, hey, das war heute eine 1A mit Sternchen. 1+ mit Sternchen, so heißt es. Und absolut das Bundesliga-Format, das der Junge hat. Nochmal ist jetzt zu 21 wieder von Deutschland berufen worden. Seit vielen, vielen Monaten, Jahren hat auch Japan ein Auge auf ihn. Das ist nicht einfach so, es kommt nicht einfach so, sondern weil er wirklich viel Talent hat. Er wird noch weiter an Stabilität dazu gewinnen müssen, noch mehr an Ausstrahlung, noch mehr an Ruhe in Situationen. Aber wir haben vor einem Monat hier irgendwann mal darüber gesprochen, nach dem St. Pauli-Spiel, wo er wirklich am Boden war mit diesem, ja, leider sehr blöden Patzer. Und dass du dich davon als junger Keeper in deiner ersten Bundesliga-Saison bei dem Druck, den Werder hat, so erholst und ja, die Wochen darauf schon gute Leistungen bringst und jetzt heute eine Leistung, wo er den Sieg mitentscheidend gerettet hat, was ihm vielleicht noch so gefehlt hat in der Saison. Dieses eine Spiel, wo jeder weiß, hey, heute haben wir Mio auch ganz, ganz viel zu verdanken. Ich glaube, das wird ihm nochmal für seinen weiteren Weg sehr, sehr gut tun.
Und das ist auch der Grund, diese Hammerleistung, die er gezeigt hat, warum Bernd aus Rheinhessen hier mit einstimmt. Er hat allerdings auch noch einen anderen Namen, den er gerne feiern will.
Heute fand ich als Matchwinner natürlich Mio Backhaus. Habt ihr ihr von der Deichstube auch so ausgemacht. Die Note 1,5 vollkommen verdient. Er hat eine reife Leistung gebracht. Aber wisst ihr, Leute, wer mir auch noch sehr gut gefallen hat, das war Leo. Leo hat Einsatz gezeigt, er hat Kampf gezeigt, er hat die Mitspieler mitgerissen und er war, was er durchaus mal gern ist, auch ein bisschen eklig. Aber das gehört zu seinem Spiel.
Ja, genau, das mögen wir so an ihm. Lass noch mal kurz über ihn sprechen, das liegt mir am Herzen, weil wir reden hier über einen Spieler, der lange außen vor war, der im Sommer gehen wird und genau jetzt im Abstiegskampf das zeigt, was man vielleicht die ganze Zeit gebraucht hätte.
Ja, das ist natürlich im Nachgang immer einfach zu sagen, was man die ganze Zeit gebraucht hat. Trotzdem ist es eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich habe ihn vorhin ja auch nochmal sprechen können und zum ersten Mal hat er gesagt, er spürt heute die 300 Bundesligaspiele in seinen Knochen. Das war eine ganz schöne Aussage irgendwie. Er bringt natürlich das mit, diesen Kampfgeist zum einen, aber auch, dass er sich auf dem Platz natürlich ja nichts einscheißt, wie man auf Deutsch sagen würde, ne? Also vor keiner Situation irgendwie den Kopf wegzieht, sondern sagt, hey, ich gehe auch gern voran, ich habe auch gern den Ball, ich versuche was, leitet er auch das Tor am Ende mit ein, mit dem tiefen Pass auf Agu. Trotzdem hat ihm auch heute nicht alles gelungen und es hatte auch Gründe, warum er die letzten Wochen und Monaten mal nicht gespielt hat unter Horst Steffen und auch Daniel Thun, die ersten Spiele, auch wenn er ihn immer wieder stark redet, nicht sofort zum Einsatz gekommen ist, weil eigentlich in der Zentrale eben mit Lien und Stay zwei Spieler sind, die ja mittlerweile einfach fitter, energetischer, spritziger sind als Leo. Aber er kann halt eben dieses Element dieses giftigen, ja, dieses Giftzwergs mit reinbringen, was du im Abstiegskampf definitiv mal brauchst. Und weswegen es von Thun schon ein sehr cleverer Schachzug war, also von vornherein auch öffentlich diese große und wichtige Rolle von ihm zu betonen, weil Leo ist jemand, der das braucht, der braucht dieses Bauchpinselei auch mal ein bisschen, er hat immer noch ein großes Gewicht in der Kabine, das haben wir immer betont, immer berichtet und deswegen ist es, glaube ich, jetzt gerade ein ganz guter Schachzug gewesen, obwohl nochmal mit einem fitten Sendelin und mit einem fitten Jens Day und Romano Schmid glaube ich nicht, dass Leo Bittencourt in der Startelf steht, aber er kann immer noch ein wichtiger Faktor sein, wenn er sich gebraucht fühlt und selbst wenn es nur für 20 Minuten ist und das fühlt er sich aktuell und das ist für ihn freut es mich sehr, es ist seine Abschiedstournee, sind seine letzten 7 Wochen im Werder-Trikot und es wäre, ja, bei allem, was man auch mal bestimmt mal kritisch über ihn äußern kann, hätte er es nicht verdient, mit dem Abstieg irgendwie auszuscheiden aus Bremen.
Jetzt hast du ja ein paar Namen genannt und damit sind wir ganz generell bei der Strategie, die Werders Verantwortliche so fahren. Dazu gehört auch, dass Kaderplaner Johannes Jahns seinen Posten im Sommer räumen muss. Reicht es, mit Johannes Jahns nur einen Verantwortlichen auszutauschen? Denn zu den Personalentscheidungen gehören ja immer ein paar mehr. Christopher hat uns dazu geschrieben, ob Ole Werner, Horst Steffen oder jetzt Daniel Thun, Seit Jahren beklagen Werders Trainer eine mangelnde Kadertiefe. Mit Malatini und Demann stehen zum wiederholten Male zwei Spieler in der Startelf, die im Winter eigentlich gehen sollten. Das ist von letzter Woche übrigens dieser Beitrag. Wir haben ihn trotzdem nochmal mit reingenommen. Und als Joker kommen mit Schmetkens und Musa zwei Jungs, die ihr Bundesliga-Debüt mitten im Abstiegskampf geben müssen. Super undankbar. Verletzungsanfällige Spieler wie Stark, Wöber oder Boniface werden immer wieder als tragende Säulen eingeplant und dann wundert man sich, dass man keine Optionen hat. Wann hat diese Kaderplanung von Clemens Ritz und Team ein Ende? Gebe ich direkt ohne Kommentar an dich weiter.
Ja,
mit lieben Grüßen.
Ist eine Frage, da könnte man normalerweise eine ganze Folge drum drehen, um es vielleicht mal kurz auf den Punkt jetzt einmal nur eben zu Johannes Jahns zu bringen. Erst nach unseren Infos wird er die Kaderplaner, also es ist noch nicht offiziell bestätigt vom Verein, aber nach unseren Infos, und das kann ich so weit sagen, das wird so kommen, wird er von dieser Kaderplaner-Geschichte entbunden werden. Ob er trotzdem im Verein bleibt, ist noch unklar. Es kann trotzdem möglich sein, dass er da noch eine Rolle übernimmt, weil man intern schon an sich zufrieden ist mit ihm und ihn immer noch, also was heißt zufrieden, immer noch sein großes Potenzial sieht. Es hat halt eben in den letzten Jahren zu wenig gefruchtet. Diese Leihspieler-Thematik fällt dazu auch noch in seinen Kosmos mit rein. Als Scouting-Abteilung bzw. als Kaderplaner hätte auch er das wissen müssen und an Clemens Fritz berichten müssen. Also das darf man auch nie unter den Tisch kehren. Diese ganz große Kaderplanungsstruktur wird sich im Sommer, wird man es hinterfragen müssen bei Werder, wird man es aufarbeiten müssen. Es wird jetzt schon eine riesengroße Analyse angekündigt, die es im Winter schon gab, die es dann auch nochmal nach der Saison geben soll, wo natürlich die große Frage ist, reicht das, wenn ein Kopf in dem Sinn am Ende rollt? Es ist eine sehr, zu diesem Zeitpunkt sehr schwierige Frage, um sie zu beantworten. Und ich würde eher sagen, im Sommer deutet sich ein großer Transfer mit Karim Koulibaly an, in welcher Millionenhöhe am Ende auch stattfinden wird. Und es ist eigentlich eher mal die spannende Frage zu sehen, was Werder damit mal anfängt, wenn man plötzlich wirklich mal Geld hat. In den letzten 2-3 Jahren hat man genau das nicht geschafft. Man hat es nicht geschafft, einen Spieler in einer großen Millionenhöhe zu verkaufen. Niklas Füllkrug war der Letzte und hat dementsprechend auch am Kader nur komisch rumwerkeln können. Viel mit diesen Leihspielern haben wir alles schon 1000-mal besprochen. Ich würde es jetzt eigentlich eher mal spannend finden, was handelnde Personen ja mit Geld plötzlich mal machen können. Wenn das immer noch das gleiche Ergebnis nach sich zieht, ja, dann ist allerspätestens die Reißleine gezogen und trotzdem verstehe ich ganz viele Fans und auch Beobachter, die sich jetzt schon einen Wechsel wünschen würden. Ich kann aber so weit berichten, ob es mit Clemens Fritz weitergeht oder nicht, das ist intern noch nicht besprochen. Der ganze Fokus ist auf dem Klassenerhalt und danach werden die finalen Gespräche geführt werden. Es gibt keine Bestätigung, dass er bleibt, wenn sie in der Klasse bleiben. Es gibt auch genauso keine finale Absage, dass er gehen muss, wenn sie die Klasse nicht halten. Es ist der komplette Fokus intern da drauf. Die Jahns-Nummer ist die erste Entscheidung, die nach unseren Infos, wie gesagt, gefallen ist. Aber alles Weitere ist vertagt und sollte vielleicht auch vertagt sein. Und sobald aber der Klassenerhalt auf dem Tisch ist, muss das alles besprochen werden und wird es auch, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das hoffen wir doch mal. Dann richten wir doch den Blick auf die kommenden 2 Wochen. Denn du hast es schon gesagt, Werder wird ganz sicher in die Karten spielen, dass nun erstmal die Länderspielpause ansteht. Ganz einfach, weil so viele Spieler verletzt sind und die Hoffnung ja im Raum steht, dass einige zurückkommen könnten. Dann geht es allerdings Ostersamstag gegen Leipzig. Ole Werner zurück an der Weser und der ist mit seinem Team ja gerade richtig gut drauf. Was glaubst du, welche Spieler werden mit viel Glück wieder zur Verfügung stehen, wenn bis dahin nicht weiteres passiert? Und dann wird das ja so eine Partie David gegen Goliath. Wie kann und sollte Werder dieses schwierige Spiel angehen?
Ja, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, wie gesagt, Jens Day kommt mit seiner Gelbsperre zurück. Ein Senelin, das sollte es eigentlich gut sein, gut aussehen, dass er es bis dahin schaffen könnte. Was viel wichtiger für Werder ist, dass ein Karim Koulibaly, ein Felix Agu und Samuel Mbangula dann nochmal 2 Wochen weiter sind, die jetzt ja wirklich alle irgendwie ja gespielt haben gegen Wolfsburg, aber auch erst kurz davor im Training waren. Man muss halt schauen, was mit Niklas Stark ist, der sich heute ja sozusagen verletzt ausgewechselt werden musste mit einer Kniegeschichte, der sich ja die ganze Saison schon mit großen Hüftproblemen rumplagt. Also es wird bei Werder weiterhin spannend sein, ob es ein Amos Pieper bis dahin schafft. Oh, schwierig. Mitchell Weiser wird erst irgendwann später im April zurückkommen. Auch ein Jovan Milosevic wurde uns gesagt, eben sieht für Leipzig noch schwer aus. Kann passieren, aber kann man zu diesem Zeitpunkt nicht zu 100% sagen. Karl Hein als zweiter Torwart ist jetzt das Saisonaus bestätigt worden, noch mit einer Handverletzung, die er sich im Training zugezogen hat. Also ein Julio Malatini hat schon die Handverletzung. Also man könnte diese Liste immer weiter ausführen. Das gehört eben zur Wahrheit der Saison dazu und das möchte ich gar nicht so relativierend sagen, weil nochmal, ich hoffe, dass es auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angeklungen ist, dass wir uns sehr damit beschäftigen, was eben in dieser Kaderzusammenstellung auch einfach strategisch, inhaltlich unglaublich schiefgelaufen ist im letzten Sommer. Dieses Verletzungspech ist aber eben auch ein Teil der Wahrheit dieser Saison. Es bleibt zu hoffen, dass man eben diese 2-3 Spieler zurückkriegt, dass sich kein weiterer bei den Nationalmannschaftsreisen verletzt, um dann gegen Leipzig mit einer etwas stärkeren Kapelle aufzutreten, weil das hast du eben schon gesagt, wird ein super schwieriges Spiel. Ole kommt zurück ins Stadion, ist natürlich eine interessante Geschichte, wird im Vorfeld auch groß gespielt werden, auch medial gespielt werden. Seine Rückkehr nochmal und es gilt für Werder aber dort die nächsten Punkte zu holen irgendwie und selbst wenn es nur einer ist, du brauchst jeden Einzelnen, es wird weiterhin bis zum letzten Spieltag gehen, da bin ich mir fast sicher und das sagen auch alle Beteiligten, dass sie davon ausgehen und da brauchst du auch irgendwann mal einen Überraschungspunkt, einen Überraschungssieg gegen eine Mannschaft, die halt nicht unten drin steht, das wäre mit Leipzig die nächste Chance. Denn das Restprogramm bleibt für Werder weiterhin sehr knackig.
Sieht übrigens auch Jan aus Berlin so, der heute das letzte Wort bei uns haben soll, quasi zur Lage der Werder-Nation. Ganz ehrlich glaube ich, dass dieses Jahr der Abstieg nur verhindert wird, weil 2 bis 3 Teams einfach noch schlechter sind. Das Restprogramm bringt uns 4 von 7 Spielen gegen Champions-League-Kandidaten Leipzig in Stuttgart, in Hoffenheim und Dortmund. Da werden wir wieder gefällig mitspielen, aber qualitativ in den entscheidenden Momenten nicht mithalten können. Bei den anderen 3 Spielen gegen Augsburg, Derby und in Köln kann man auch nicht 7 bis 9 Punkte erwarten. Ich bin sehr gespannt, wie es bis Mitte Mai weitergeht und wo wir dann stehen werden. Ja, das nehmen wir so und ja, damit würde ich sagen, legen wir uns jetzt zur Ruhe, wir zwei. Wir freuen uns, dass wir ein paar Stündchen schlafen können, wünschen euch allen grün-weiße Träume, auch Tagträume dürfen dabei sein und wir werden natürlich nach dem nächsten Spiel wieder in guter alter Manier hier die Nachlese betreiben im Nachspieldeich. Mal schauen, was Mexiko bis dahin aus mir gemacht hat und auch aus dir, lieber Bjarne. Auf jeden Fall gibt's dann nochmal die grün-weiße Tex-Mex Special Edition. Bis dahin macht's euch mal schön und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr kennt das, dann lasst uns eure Bewertung da. Gerne 5 Sterne Deluxe, darunter machen wir es nicht. Bjarne? Danke dir.
Ich danke dir nochmal. Ich kann es nur nochmal wieder betonen. Im Urlaub in Mexiko einen Werder-Podcast aufzunehmen, nachdem man frisch aus dem Flugzeug gestiegen ist, hasse definitiv. Ziehe ich meinen Hut. Ich bin zwar schon gefühlt, hier liege ich halbe Bett, also ich kann den Hut gar nicht mehr ziehen, aber einen metaphorischen Hut sozusagen. Den ziehe ich vor dir und ich hoffe, dass das sehr da draußen ankommt, ohne jetzt zu sehr zu schleimen, zu sehr Werbung machen zu wollen. Das zeigt, wie sehr uns dieses Produkt hier im Herzen liegt und wie sehr uns das auch am Herzen liegt, dass ihr uns weiter verfolgt. Deswegen, Alex, ganz schöne Wochen dir. Genießt es in Mexiko. Und jetzt lass uns alle mal ein bisschen den Werder-Sieg genießen. Es werden eh wieder ganz andere Zeiten kommen. Wir kennen doch alle diesen Verein.
So sieht's aus.
Ich werde morgen bei Daniel Thun nachfragen, wie es weitergeht und alles Weitere. Wisst ihr doch eh. Lest ihr in der Deichstube.
Ach, wie lieb von dir. Ich habe das total gerne gemacht. Ich scoute jetzt hier einfach noch ein paar Spieler und bringe die dann mit.
Ja, gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.
Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Material. Okay, dann ihr Lieben. Hasta la vista. Macht's euch schön. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Macht's gut da draußen.